Tag wie kein anderer. Der Reisepodcast mit Kai und Martin.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder erst die Damenzuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch zur nunmehr 10. Ausgabe des spannenden Podcasts mit Kai und mir. Ich bin der Martin. Hallo Kai. Schön, dass wir uns nochmals in den letzten Tagen des Jahres auf ein schönes Podcast-Meeting treffen konnten. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Alles gut?
Du, alles bestens. Ja, schön, dass es klappt. Leider haben wir irgendwie die letzte Ausgabe verschwitzt, weil du unterwegs warst. Und ich glaube, als du Zeit hattest, hatte ich mal keine Zeit. Also, mir geht's gut. Ich bin seit heute Nacht wieder zu Hause angelangt. Ja, wie geht's dir denn?
Also auch zwei Vielreisende treffen sich wieder mal, wie ihr hört. Mir geht's gut. Ich war jetzt bis kurz vor Weihnachten 4,5 Wochen in Afrika unterwegs und habe da auch spannende Geschichten mitgebracht. War ein bisschen anstrengend, die 4,5 Wochen unterwegs sein zu dürfen. Aber nun hatte ich ja ein paar besinnliche Tage im Kreise der Familie und konnte die Batterien wieder aufladen.
Da bist du ja voller Energie fürs neue Jahr.
Martin. Für unsere Zuhörer, genau, und Zuhörerinnen, ja.
Ja, in der Tat, oder? Ich meine, jetzt haben wir den 29. Dezember, das ist der Tag, an dem wir das aufnehmen, und so rückblickend das Jahr 2025. Ja, ich hatte doch einige Reisen. Es verschwimmt alles so rückblickend. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, so geht es mir auch.
Groß auseinanderhalten kannst.
Nee, überhaupt nicht. Also es wird immer schwerer. Nach dem Rekord 2024 mit 230 Reisetagen bin ich jetzt bei knapp 250 Reisetagen angekommen. Und es ist schon, ja, das verschwimmt wirklich. Also auch bei der Intensität von Reisen kurz in Norden, dann kurz zu Hause, dann ab nach Afrika. Manchmal kommt der Kopf gar nicht so schnell hinterher, wie man die Flughäfen wechselt.
Ja, ich finde das ja persönlich immer ganz fasziniert. Das weiß ich nicht. Den einen Tag sitzt er halt noch im warmen Klima in der Morgensonne, frühstückst schön irgendwo in der Wärme und am Abend bist du halt schon wieder im kalten Berlin. Das wirkt dann immer so unwirklich
oder so. Richtig. Oder halt andersrum, ne? Kalter Berlin und dann fliegt man in die Wärme und erlebt dort tolle Sachen. Nein, das eint uns. Aber das mag ich auch, ne? Diesen Kontrast. Du bist halt erst da morgens oder abends und dann bist du schon ganz woanders und hast eine ganz andere Klimazone, ganz anderes Licht, wechselst Sommer zu Winter. Es ist toll, dass wir die Möglichkeiten haben heutzutage und nicht irgendwie tagelang brauchen, um erstmal mit dem Schiff nach Afrika zu kommen, wie es noch vor einigen Generationen war.
Ja, das entschleunigt halt nicht, sondern es beschleunigt eher.
Aber hast du Anfang des Jahres sowas gehabt wie eine To-Do-Liste, wie eine Löffelliste, oder machst du auch so wie ich eher, lässt dich treiben, machst Freestyle und guckst, was das Jahr so bietet?
Ach, ich lasse mich tatsächlich eher treiben. Ich meine, irgendwann mache ich halt eine Bildungsreise fest, eben diese 5 Tage, die einem ja zustehen. Wir hatten das Thema schon mal als Angestellter. Ja. Das geht dann nicht vom Urlaub ab. Das sollte jeder mitnehmen, denke ich. Und ansonsten, ja, schaue ich immer, was reizt mich gerade, wo gibt es günstige Flüge. Mhm. Also am Anfang des Jahres wusste ich nicht, wo es mich überall hintreibt. Ich nutze ja diese App Flighty auf dem iPhone, um meine Flüge so ein bisschen zu tracken und für Statistiken. Ich habe da jetzt immer gerade mein Jahrespassport, so heißt das hier, aufgemacht und sehe hier 32 Flüge, 55.000 Kilometer und 4 Tage, 4 Stunden in der Luft. Ja, das war im Vorfeld nicht absehbar. Oha. Das geht dann weiter 1,4 mal um die Erde. Das ist bei dir wahrscheinlich noch mehr, wenn du es denn trecken würdest.
Ich stelle jetzt mal die ketzerische Frage. Machst du dir Sorgen um deinen CO2-Abdruck oder ist der dir egal?
Das ist jetzt echt eine ketzerische Frage, Martin. Aber ehrlich gesagt, ist der mir egal.
Ja, genau.
Also das ist mein Luxus, den ich mir gönne.
Richtig.
Also ich Elektroauto und sonst was.
Das wollte ich gerade sagen.
Anlage.
Genau.
Ja, natürlich könnte ich das jetzt kompensieren finanzieller Natur. Da gibt es ja auch häufig Angebote, aber das mache ich nicht. Also so bin ich da nicht. Da stehe ich dann zu. Das ist der Luxus, die ja. ich mir gönne.
Also so geht es mir im Grunde ja auch. Und ich sage, wenn Kriege, die auf der Welt stattfinden, so viel CO2 emittieren und wenn ich jetzt persönlich darauf verzichten würde, da ginge es der Welt jetzt nicht schlechter oder besser. Aber ich überlege, ich erwische mich immer dabei zu überlegen, was könnte man trotzdem tun, um seine persönliche Bilanz so ein bisschen zu verbessern oder nicht ein bisschen, sondern ganz zu verbessern. Und mal sehen, ob ich es schaffe, im nächsten Jahr auch so ein paar Projekte zu launchen, dass man da für das ruhige Gewissen, um mehr geht es ja nicht, also ob man jetzt Geld bezahlt und es kompensiert oder wirklich überlegt, ob man was machen kann, mal sehen, ob ich das endlich mal schaffe, so ein paar Projekte zu launchen, dass es nicht bloß in Richtung finanzielle Entschädigung geht, sondern dass man da auch wirklich was Handfestes als Gegenleistung unterstützen würde. Mal sehen, da habe ich schon ein, zwei Ideen.
Spannend, ja. Ja, dein Fußabdruck möchte ich auch nicht haben, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite versuche ich auch bei den Reisen, dass ich da möglichst lokal einkaufe, wenn wir schon so weit sind. Also lokal einkaufen im Sinne von Dienstleistungen einkaufen. Also ich buche möglichst wenig bis gar nichts über große Reiseportale. Das ist ja relativ einfach, über Booking oder HRS Hoteldienstleistungen einzukaufen, ja. Sondern ich agiere möglichst mit allen Hotels vor Ort und lokal, sondern damit da keine Provisionen oder irgendwelche Gebühren noch irgendwie abfließen durch die Portale, sondern alles bei meinem Dienstleister vor Ort verbleibt.
Aber das ist ein spannendes Thema, ja. Es ist ja häufig so, okay, du buchst für Gruppen. Ja. Ja. Aber wenn ich bei Booking mir ein Hotel buche, ist es häufig billiger als auf der Webseite. Und ich mache mir nicht die Mühe, das Hotel anzuschreiben und sage, hör mal, Freunde, hier bei Booking ist es billiger oder ja. sonst was. Sondern ich klicke dann halt bei Booking oder sonst wo und buche mir das. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also ich erlebe es halt nicht. Das ist natürlich meist auch vertraglich zugesichert, dass die das auf der Webseite, glaube ich, nicht billiger als bei Expedia, Booking und Co. anbieten können. Aber ich buche halt selten beim Hotel, weil ja, ich habe da wenig Vorteile von.
Richtig, aber diese Klausel ist gerade gekippt worden. Also Booking hatte von ihren Hotelpartnern, hatte quasi abgerungen vertraglich, dass die Hotels im Direktverkauf nicht günstiger sein dürfen als über den Bookingpreis. Und das wurde jetzt gekippt. Also es gibt inzwischen die Möglichkeiten, über die Webseiten der Hotels günstiger einzukaufen als über Vermittlungsportale. Und bei den Portalen ist es meist der Fall, dass im Kleingedruckten steht, diese Rate, die angeboten wird, gilt nur für 3, 4, 5. Also 5 ist meistens so die magische Stufe, bis zu 5 Zimmern. Und da ich meistens mehr Zimmer brauche als 5, kann ich gar nicht über Booking relativ einfach einkaufen, sondern ich müsste dann im Zweifel mehrere Buchungen aufmachen, dann muss ich bei mehreren Buchungen wieder alles im Blick behalten, welches Zimmer ist für Kunden X oder Kundin Y, sondern es ist durch diese Sperre bis zu 5 Zimmern über Booking denn für mich einfacher, direkt einzukaufen.
Na gut, das ist halt der Großabnehmer.
Und da, ja, Großabnehmer impliziert aber auch meistens, dass es günstiger ist. Meistens ist es sogar teurer als bei Booking, weil sie dann andere Stornoraten gelten. Also man darf immer nicht denken, dass wenn man mehr Zimmer einkauft, ist es günstiger als der Bookingpreis. Also es ist immer noch ein bisschen Arbeit dahinter. Als man denkt ja immer, ach, jetzt macht der Martin eine Reise, weiß er, es 7 Tage dauert und bucht jetzt alles bei Booking durch. Nee, das ist im Hintergrund manchmal nicht unkompliziert, was da an Orga-Aufwand ja, zutage tritt. Aber es macht Spaß. Die mich kennen, wissen, dass ich da gerne organisiere und gerne auch verrückte Dinge organisiere, die eigentlich nicht so möglich sind. Muss man halt eine Leidenschaft für haben und auch Wege finden, die manchmal nicht so möglich sind.
Lass uns nochmal auf das Jahr schauen, Martin.
Ja, gerne. Da war ich genauso viel unterwegs wie du, wenn ich sogar...
Ja, ich glaube, du warst glaube ich, ein bisschen mehr unterwegs.
Ich muss ja, genau. Bei dir ist es ja Freizeit größtenteils. Bei mir ist es ja beruflich.
Ich muss ja reisen. Richtig, aber, genau. Aber hast du irgendeine neue Erfahrung gemacht oder irgendwie Lust auf mehr bei einer Reise entdeckt, auf irgendein ein Land, was du vielleicht nochmal tiefer erkunden möchtest oder...
Also von den Rahmenbedingungen hatte ich in diesem Jahr, aber es kommt auch durch die hohe Schlagzahl der Flüge zustande, ich hatte noch nie so viele Stornos an Flügen, also nicht bloß zeitliche Verschiebungen, sondern regelrechte Stornos. Die Zuhörer erinnern sich vielleicht an unsere Folge, an der ich erzählt habe, Färöerinseln sind verhängen geblieben, weil der Nebel die Landung verzögerte. Also das hatte ich auch noch nie gehabt in der Schlagzeit, dass ich wirklich von dem Ort nicht wegkam. Wie gesagt, Färöerinseln war der Fall, Grönland war der Fall, sodass ich relativ in der dichten Planung meiner Reisen dann auch umdisponieren musste, weil ich dann wirklich Tag 1 oder letzter Tag einer Reise und neuer Tag einer Reise war so dicht geplant, dass mich das so ein bisschen in Planungsschwierigkeiten brachte. Aber auch das konnte ich lösen. Also das hatte ich noch nie, dass wirklich so viele Flüge regelrecht ausgefallen sind. Und auch, dass mein Koffer so oft nicht mitkam, hatte ich auch noch nie gehabt. Wo ich vorher dachte, das passiert nicht, wurde ich eines Besseren belehrt. Auch, dass aus dem Gepäck Sachen gestohlen wurden, hatte ich noch nicht. Dieses Jahr das erste Mal und bin jetzt auch die letzten Male immer mit dem abgeschlossenen Koffer geflogen, wo ich vorher nie drauf, also ich dachte, das wird nie passieren, aber bis das erste Mal passiert, da wird man halt vorsichtiger. Und also die Rahmenbedingungen, da musste ich ein bisschen dazu lernen, dass man nicht so eng planen darf, dass immer was passieren kann. Und du fragst nach Ländern. Ich war begeistert von unserer gemeinsamen Reise. Wir waren ja gemeinsam im November in Armenien unterwegs. Und da wir beide irgendwie das nicht mochten, hatten wir geguckt nach Flügen. Unser Flug, den wir gebucht hatten, wurde dann auch verschoben. Nicht bloß zeitlich, sondern gleich mehrere Tage. Und da hatten wir beide die Idee, was können wir machen? Nachts fliegen und nachts ankommen wollen wir beide nicht. Und so ist die Idee geboren, über Georgien und Istanbul nach Armenien zu fliegen. Und diese Reisekombi mit Istanbul kannten wir beide nicht. Und Georgien fand ich spannend. Und da möchte ich auch im nächsten Jahr intensiver in die Region eintauchen, weil es ein schönes klassisches Martin-Portfolio bietet, Georgien und Armenien. Es gibt viele Lost Places, gibt tolle Landschaft, gibt schönes Essen, gibt schöne Hotels. Und das soll im nächsten Jahr auch ausgebaut werden. Wie ging es dir? Wie fandest du die Reise? War die eher so ein B-Ziel für dich oder sagst du, nö, das kann was?
Ach nö, also Armenien, ich glaube, wir kommen da später noch ein bisschen ausführlicher zu, hat mir wirklich ja auch gefallen, weil es eben vor allem in Sachen Lost Places durchaus ein Land ist, was ja auch noch nicht jeder bereist hat. Istanbul, ja, wollte ich einfach mal einen Haken dran machen, weil ich nutze den Flughafen Istanbul ja häufig als Transfermöglichkeit, vor allem Richtung Asien. Aber ich habe es noch nie in die Stadt geschafft. Das haben wir jetzt ja mit 2-3 Nächten gemacht. Aber ja, aus meiner Sicht war da doch sehr viel Touri-Nap. Ja. Da hat ja egal, was du gemacht hast, alles 50 Euro gekostet. vielleicht können wir da nochmal im Rahmen vom anderen Talk drüber sprechen. Georgien fand ich aber auch ganz nett. War dann sogar anders als Armenien vom ja. Gefühl her tatsächlich.
So ging es mir auch, ja.
Ja, doch. Was mich noch in diesem Jahr, ich schaue gerade ein bisschen auf die Länder, wo ich überall war, ich war ja, glaube ich, im März in Peking ein paar Tage. Ich glaube, in China würde ich mir vielleicht noch mal 1-2 andere Gegenden, Orte ansehen, eben weil es halt fremdartiger ist.
Ja.
Na, jetzt nicht so, weil die Menschen da unbedingt so sympathisch wären oder weil mir da jetzt irgendwie was komplett gut gefallen hat, eben weil es anders ist, weil man weil's eine ganz andere Kultur ist. Und ja, mir geht es ja immer um neue Eindrücke.
Richtig, genau, das verstehe ich, ja.
Genau. Ja, Martin, wir haben von Spotify so eine Art Zusammenfassung, ein Wrapped bekommen.
Oh, okay. Ja,
da darfst du mal ein paar Fragen beantworten. Also ich schätze mal, ich hätte noch ein Quiz.
Ja, ja, gerne, gerne.
So. Ich spiele mal ab. Wir hatten ein wirklich tolles Jahr, wird hier gesagt, mit unserem Podcast.
Sehr gut.
Eine Folge hat sich besonders von allen anderen abgehoben.
Ja,
Sie wurde 44% häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Oha. Welche könnte das gewesen sein?
Lass mich raten. Was Warmes? Namibia?
Nein.
Nein, dann ist es was Kaltes.
Es ist was sehr Kaltes.
Kaltes, ja. Dann kann es ja bloß Spitzbergen oder Grönland sein.
Ja, in der Tat Spitzbergen. Ah, genau, das scheint unsere Top-Folge gewesen zu sein.
Hätte ich nicht gesagt. Das war Folge Nummer?
7.
Nummer 7, oh, okay.
Na?
Verrückt. Ich hatte gedacht, dass man sich so von Folge zu Folge eine größere Fanbase, in Anführungszeichen, erarbeitet, dass es quasi von Folge zu Folge steigt, aber ist ja dann mittendrin.
Richtig, richtig. Ja, ja. So, und das Topland ist natürlich Deutschland, also unserer Zuhörerschaft.
Okay, ja.
Das Land Nummer 2, kommst du drauf?
Auch deutschsprachig, Österreich, Schweiz?
Ja, Schweiz, richtig.
Schweiz, ah.
Ja. Und das Land 3 hat mich sehr überrascht.
Jetzt Österreich? Nein.
Südafrika.
Südafrika. Oh, okay. Südafrika.
Ja, ich weiß nicht, ob da einige unserer Zuhörer eine Gruppenreise gemacht haben und das gemeinschaftlich gehört haben. Aber warum das so ist, das
weiß ich
nochmal schauen. Und welche Folge da genau gehört wurde.
Spannend.
Ja. Jetzt gucke ich mal, ob noch was Spannendes kommt. 15% unserer Zuhörer haben mehr als 2 Folgen an einem Tag gehört.
Wie viel? 15 oder 50?
15.
15, okay.
Ja. So, und was hören unsere Leute noch? Das steht jetzt nicht unbedingt für Musikgeschmack, es geht um Bands.
Okay.
Ja, jetzt Böse Onkels auf Platz 1.
Ach du grüne Neune, echt?
Und Taylor Swift auf Platz 2. Eine bunte Mischung.
Okay. Naja, warum nicht?
Ja gut. Das ist echt...
Der gläserne Zuhörer. Verrückt.
So. Und ähnliche Podcasts, die unsere Hörerschaft hört, auf Platz 1. Die Nervigen.
Aha.
Oder ist das unser Untertitel?
Aha. Die Nervigen.
Nie gehört.
Ich auch nicht, ja.
Auf Platz 2 Ronsheimer und auf 3 Cowlitz Hills, Senf aus Hollywood.
Aha, naja, die Nervigen.
Was sind denn die Nervigen? Hast du da was ermitteln können?
Julia und Joey labern euch zu, endlich, aha. Immer schon montags exklusiv und werbefrei Podimo, okay. Noch nie gehört.
Okay, ich auch nicht. Naja.
Ja.
Hört mal rein bei den Nervigen.
Aber bleibt uns gewogen. Schön, ja. Danke für diese schöne Statistik, denn weiter so. Ob wir das im nächsten Jahr schaffen, uns wöchentlich zu treffen?
Spaß. Na jetzt wirst du, ja. Lass uns erstmal monatlich.
Wollte ich gerade sagen, wenn monatlich quasi unser Ziel ist, haben wir auch schon viel geschafft.
Das ist ja beim Reisepodcast, wenn wir ständig unterwegs sind, da müssen wir uns vielleicht mal noch Reisemikro organisieren.
Richtig, also. Richtig, ja.
Gut, Martin, ich würde mal sagen, ich drücke mal aufs Knöpfchen.
Danke.
Die Reise der Woche.
Ha! Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, haben wir euch mitgebracht als Reise der Woche oder eigentlich Reise des Monats, müssten wir vielleicht umdichten, unsere Jingles. Armenien haben wir euch mitgebracht. Kai und ich waren ja im November, Anfang November gemeinsam in Armenien und das Land hat uns beide so begeistert, kann ich fast sagen. Tolles Hotel, nette Leute, tolle Guides hatten wir vor Ort als lokale Kontakte. Das haben wir gesagt, müssen wir euch vorstellen, weil das Land taucht, also wir wussten zwar beide, Armenien gibt es, Armenien ist wie sagt man eigentlich, ist es am Ende Europas oder am Anfang Asiens, also eigentlich zählt es zu Asien schon, aber das Land fühlt sich natürlich hingezogen eher zur EU als nach Asien und deshalb haben wir euch unsere schöne Reiseerfahrung mitgebracht. Was hat dich begeistert von dem Land? Die Anreise kann es ja nicht sein, weil bei der Anreise haben wir gemerkt, es gibt zwar Direktflüge aus Deutschland, aber die sind zu den unmöglichsten Zeiten. Also irgendwie nachts fliegen wollten wir beide nicht, mit Ankunft um 2 oder um 3 und haben dann eher gesucht, wie man noch hinkommt. Hat dich das abgeschreckt oder würde dich das abschrecken jetzt bei der neuen Reise oder sagst du, nö, den Weg, den wir gesucht haben, ist eigentlich der bessere Weg.
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt unser Weg, der ja wie gesagt über Istanbul, Tiflis, dann auf dem Landweg nach Jerewan, ich glaube, der ist schon recht kompliziert. Ja, Das kann man machen, wenn man Lust hat, wenn man ein bisschen mehr von der Welt noch sehen möchte. Aber ansonsten würde ich tatsächlich eher zu einem Direktflug, glaube ich, greifen.
Genau, da gibt es ja, haben wir gesehen, es gibt mehrere Direktflüge ab Berlin, ab Düsseldorf fliegt die Wizz Air, Berlin Eurowings. Aber wie gesagt, beide Airlines fliegen jetzt inzwischen zu unchristlichen Zeiten, also irgendwie abends dann los um 10 am jeweiligen Flughafen mit Ankunft 2, 3 Uhr dann in Jerewan. Und ihr hört schon raus, Jerewan ist der zentrale Flughafen im Land, auch Hauptstadt des Landes. Und für mich war spannend, es gibt zwar 3 Millionen Armenier im Land und es leben aber noch 7 Millionen Armenier weltweit verstreut. Also Armenien ist das Land mit einer höchsten Diaspora, sagt man, glaube ich, dazu, also mit einer höheren Diaspora, 7 Millionen zu 3 Millionen Armenier, die im Land selber leben. Und Armenien, Jerewan als Hauptstadt des Landes. Kleines Land. Oder relativ klein, gibt noch immer den Konflikt mit Aserbaidschan. Es gibt den Konflikt, den ungelöst mit der Türkei, dass der Völkermord, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Osmanischen Reich, muss man ja sagen, begangen wurde. Der heilige Berg Ararat, immer sichtbar aus Jerewan, liegt leider nicht im Land, sondern auf türkischer Seite. Das führt auch zu großen Spannungen oder nicht Spannungen,
kann man sagen. Also nicht mehr auf armenischer Seite, genau. Das spielt ja alles in diese verworrene Historie zusammen, eben auch diese große Diaspora, die existiert. Das ist ja alles eben durch diese Verwerfung entstanden. Die Grenzübergänge zur Türkei sind ja auch alle noch geschlossen. Ich glaube, Richtung Aserbaidschan ähnlich, oder?
Genau, also auch geschlossen. Man muss immer über die Georgien quasi, wenn man nach der Türkei möchte, muss man über Georgien reisen, Aserbaidschan über Georgien reisen. Und da gibt es wohl Probleme. Also eines der Länder, wenn man einen Stempel, Einreisestempel aus Aserbaidschan in einem Pass hat und dann nach Armenien möchte, gibt es wohl intensivere Befragungen. Und auch uns beiden ist ja aufgefallen, die Passbeamten haben ja mehrfach unsere Pässe durchblättert, um wahrscheinlich danach zu schauen, welche Stempel haben wir im Pass?
Also richtig, genau. Ja. Also das, wir sind ja auf dem Landweg eingereist. Mhm. Das hatte ich so eigentlich auch seit DDR-Zeiten nicht mehr erlebt. Man musste ja durch eine Security-Kontrolle, also man musste ja durch so einen Metalldetektor gewissermaßen, und das Gepäck wurde auch durchleuchtet.
Ja.
Und das auf dem Landweg.
Genau.
Das war mir so auch nicht bekannt. Aber eine Befragung fand bei uns nicht statt, wir waren ja unverdächtig.
Richtig, aber die soll es wohl geben, wenn man vorher in Aserbaidschan war. Also da müsst ihr euch drauf einrichten, wenn ihr so eine Rundreise vorhabt, Aserbaidschan, Georgien und Armenien, was viele Reiseveranstalter anbieten, diese Dreierkombi, dass ihr denn, wenn ihr quasi das so macht, wie gerade skizziert, zu einer intensiveren Befragung müsstet, warum ihr vorher im Land, im befeindeten Land wart. Und auch so, während der Reise hatten wir beide den Eindruck, unsere Guiden, die wir da vor Ort hatten, hat es so ein bisschen geschönt, also dass der Konflikt quasi jetzt abgeebbt ist, aber ich hatte das Gefühl, so schön, wie sie es darstellt, man hat überall Bautätigkeiten gesehen, wenn man im Grenzgebiet unterwegs war, also ich glaube, so befriedet und so konfliktentladen, wie sie darstellte, ist es nicht unbedingt.
Ja, in der Tat, also da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, diese Bautätigkeiten in den Bergregionen, diese, Bunker möchte ich es nicht nennen, diese verstärkten Stellungen, die da anscheinend neu errichtet werden, das ist schon, war schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl.
Ja, richtig. Oder auch als wir in Chermuk waren, ist so ein altes Thermalbad in Armenien mit den Checkpoints dorthin, wo wir quasi auch dann mobile, weiß nicht, ob es temporär war oder dauerhaft, es war für mich auch neu. Noch kurz, wie springen wir noch zurück, bevor wir uns über unsere Reise, die wir unternommen haben, unterhalten. Armenien gilt als eines der ältesten Länder mit dem Christentum als Staatsreligion. Das war mir auch so relativ neu. Die haben wohl weit vor dem Römischen Reich schon das Christentum als Staatsreligion eingeführt. Im Jahr 301 nach Christi quasi. Also war mir neu. Jetzt verstehen wir auch rückblickend, warum da so viele Tempel und Kirchen noch besichtbar sind und zu den Highlights zählen. Also es gibt auch viele Pilgerreisen oder viele Reisen von religiösen Touristen in das Land. Aber dass das Christentum dort wirklich als erste Staatsreligion eingeführt wurde, war mir neu. Wusstest du das?
Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen belesen, wusste, es gibt da viele Kloster, aber ich bin da ja ähnlich Heide wie du wahrscheinlich. Ja. Schaut man sich die ein, zwei Heidheitskloster an. Das fünfte und sechste braucht man eher weniger. Aber dass es tatsächlich so war, im ersten Jahrhundert ging es, glaube ich, los, dass da das Christentum verbreitet wurde. Durch den heiligen Bartholomäus und auch Thaddäus, haben wir hier ein bisschen geschaut, die sind da wohl rumgezogen und haben Armenien erleuchtet. Aber nö, spannende Geschichte. Ich meine, in diesen Klostern, die wir da besichtigt haben, die Namen hast du wahrscheinlich besser drauf. Ich glaube, wir waren in welchem waren wir denn? In einem der ältesten Klöster da vor Ort.
Ja, haben wir gesehen. Aber also es gibt.
Aber die Stimmung ist halt schon spannend, oder?
Richtig.
Es ist dunkel, es gibt oben so Fenster oder Lichtöffnungen, wo der Sonnenstrahl da reingeht.
Genau.
Drinnen wird halt mit Weihrauch das Ganze geräuchert. Also das ist schon eine ganz spannende Stimmung und Atmosphäre in diesen Klöstern.
Richtig, und auch mit den die meisten Klöster hatten einen Vorraum, und mich hat beeindruckt, oder halt ein bisschen erstmal kannte ich so nicht, dass denn alte Grabsteine quasi den Fußboden bildeten. Also das war für mich immer heilig, nicht über Grabsteine zu stiefeln, und da musste man sich erstmal so ein bisschen, aber als die Geine sagte, nö, lauft ruhig, hat man sich den Gepflogenheiten angepasst. Aber es war mir neu, dass man Grabsteine nimmt, um da einen Kirchenboden auszugestalten.
Richtig, also das waren halt weiterhin Mitglieder der entsprechenden Kirchgemeinde und wollten weiter teilhaben wahrscheinlich.
Genau.
Aber spannend, diese Vorkirchen, diese Geschichte, die sie uns da erzählt hat, das war doch auch interessant. Also die eigentliche Kirche, wo der Prediger halt predigt, den Gottesdienst abhält, ist sehr klein. Und diese Vorkirche mit den Gräbern, die ist sehr groß. Und sie sagte halt, ja, in die eigentliche Hauptkirche dürfen halt nur Leute, die noch nie gesündigt haben. Darum ist das da drin so klein und draußen größer. Also jeder, der ein Soldat war, der darf da zum Beispiel gar nicht mehr rein, etc. Und also das so als Hintergrund, das fand ich ganz amüsant.
Genau, das haben wir gesehen. Richtig, und diese, also ich glaube, mein Eindruck war, als wir vor Ort waren, diese Touren, es gibt Abirebahn, haben die verschiedensten Veranstalter halt Tagestouren zu den unterschiedlichsten Kirchen und Klöstern im Angebot. Also das ist, glaube ich, das Haupthighlight des Tourismus. Man fährt zu einem dieser religiösen Orte, Abirebahn. Und wir haben ja uns nicht bloß diese Must-Haves angeschaut, sondern wir haben natürlich auch Sachen uns Programm reingeholt von Orten, die eben nicht in einem klassischen Reiseprogramm stehen. Wie zum Beispiel dieses Buchstabenmuseum. Also die Buchstaben, die in Armenien existieren, sind ganz anders als die lateinischen Buchstaben und die kyrillischen Buchstaben. Und da gibt es ein imposantes Buchstabenmonument, das fand ich ganz eindrücklich. Oder sagst du, nö, hätte man nicht machen müssen?
Ja gut, mein Geschmack war es jetzt nicht, aber wenn es auf dem Weg lag, und das war der Fall, dann konnte man da mal anhalten. Es ist in der Tat, ich meine, es denkt vielleicht zum, es regt vielleicht an, da nochmal ein bisschen weiter reinzusteigen. Also diese Schriftart in Armenien, sieht ähnlich aus wie die Schrift aus Georgien, aber ist angeblich eine ganz andere und auch vollkommen unabhängig voneinander entstanden. Das sind halt immer so Anekdoten, die ich total faszinierend
finde. Ja. Ja. Und natürlich ist das Land auch voll, nicht nur Buchstabenmuseen, Kirchen und Klöstern, auch voller Lost Places, haben wir gesehen. Wir sind ja, wie du schon sagtest, einmal von Tiflis oder Tbilisi nach Jerewan gefahren. Und man fährt, wenn man rein durchfahren würde, knapp 5 Stunden. Also so weit sind beide Hauptstädte nicht voneinander entfernt. Man kann auch, wir hatten einen privaten Transfer mit einem Kleinbus, man kann auch mit der Bahn fahren. Also es gibt eine Eisenbahn, die zwischen beiden Städten verkehrt. Da fährt man aber über Nacht relativ lang, irgendwie 10, 12 Stunden fährt man. Und mit dem Auto, wie gesagt, 5, 6 Stunden, je nachdem, wie lange man an der Grenze steht. Und da erhält man natürlich einen ganz anderen Eindruck des Landes. Und wir haben ja beide gesehen oder alle gesehen, die wir unterwegs waren, das Land ist voller Lost Places, was uns dann auch wieder begeistert hat. Oder?
Ja, na klar, bei Lost Places, ja. Da schlägt mein Herz ja auch höher. Ne?
Genau. Also aus alter sowjetischer Zeit, so hat sie uns erzählt, gibt es halt noch viele Fabriken, viele Stein- oder Bergbaubetriebe, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Eigenständigkeit des Landes quasi dann auch Konkurs gingen oder stillgelegt wurden. Also wir haben viele Industriebetriebe, wir haben ein ehemaliges Pionierferienlager, ein Artec-Lager besichtigt mit einem tollen Mosaik. Wir werden auch dann wieder Bilder zu der Folge einstellen, da werdet ihr das sehen. Und eben, was mich beeindruckt hat, hat auch ein riesengroßes astronomisches Institut oder ein Radioteleskop, hat man ja auch gesehen. Das war für mich eigentlich so der Grund der Reise. Also ich wollte jetzt keine Kirchen und Klöster sehen, sondern eher Armenien entdecken wegen den Lost Spaces, insbesondere das ROT 54, wo wir später noch ein bisschen dazu erzählen werden. Wie ging es dir?
Ja, also das war tatsächlich das Highlight. Ansonsten, wir hatten ja auch noch so ein anderes Observatorium besichtigt. Das war ganz spannend. Da gab es ja noch den Astronom-Doktor, der zuerst sehr nerdig introvertiert war. Und als er dann über die Brennweiten seiner Objektive da referieren konnte, genau, da blühte er richtig auf. Das war halt einfach vom Auftreten. Ich meine, vor Ort, ja gut, hat einen jetzt nicht so umgehauen. Aber ich fand halt, es ist ja auch immer spannend, die Leute und die Menschen kennenzulernen. Ja,
richtig.
Ja.
Spannend. Was können wir noch über Armenien erzählen? Essen fand ich toll. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das Essen mich so begeistert. Mit dieser eigenartigen, also ihr müsst euch vorstellen, man bekommt immer als Vorspeise so ein Fladenbrot, würde ich sagen, und auf dem Tisch stehen dann ohne Ende Kräuter und dann packt man sich erstmal so als Vorspeise in dieses Fladenbrot Kräuter diverser Art, Tomaten, irgendwelche Pasten schmiert man sich rein und das isst man so als Vorspeise vor den recht fleischhaltigen Hauptgängen.
Richtig, richtig. Und wenn man dann halt schon satt ist, dann kommt das nächste Brot mit Käse womöglich und Fleischberge und ja, also verhungern musste man da nicht.
Genau, aber diese Kombi mit diesem Fladenbrot und den frischen Kräutern fand ich irgendwie nett, ja. Kannte ich so nicht. Also man hat dann so eine Schüssel voll verschiedenster Kräuterarten einfach so wie frisch vom Markt gekauft zu stehen und packt sich das dann so zusammen, wie man geschmacklich gerade drauf ist. Das war für mich auch neu. Und dann gibt es einen tollen, sehr fleischhaltigen Hauptgang und gute armenische Weine, weil in Armenien hat man die älteste Weinkellerei entdeckt. Also wird auf datiert 6000 Jahre zurück, hat man quasi in der Höhle, in der Areni-Höhle, hat man quasi Überreste, Pressen, Gärgefäße und Rebsamen dieser ältesten Weinkellerei der Welt entdeckt. Das war mir auch neu.
Ja, und auch in den Klöstern, da gab es dann natürlich auch immer entsprechende Weinkellereien. Das haben wir, glaube ich, in dem einen Kloster auch gesehen. Das wurde dann später als Dokumentensammlung diese Wein, was war denn, aus Tongefäßen, wurde das für Dokumente genutzt, aber vorher wurden da auch immer Weine eingelagert.
Ja, sehr. Also ihr hört ein tolles Land, tolle Landschaft mit dem Sevansee. Der größte, höchstgelegene Süßwassersee der Welt.
Nach dem Titicacasee, glaube ich.
Nach dem Titicacasee. Der zweite. So. Also tolle Landschaft, tolles Essen, eine reichhaltige Kultur mit Kirchen, Klöstern und modernen Bauten in der Hauptstadt Jerewan, wo wir auch unterwegs waren einen Tag, um zu fotografieren. Ein bisschen Verkehrschaos oder ein bisschen wild war das da in der Stadt.
Richtig, aber ja, man muss halt als Fußgänger, wie häufig in so Städten, keinen Kontakt mit dem herannahenden Auto, keinen Blickkontakt suchen bei Zebrastreifen oder ähnlichem und beherzt über die Straße laufen.
Genau, also vielseitig und auch gerade für Fotografen gibt es viele Motive zu entdecken. Also kann man sich wirklich mal antun.
Preislich ganz interessant. Ich fand die Hotels auch gut ausgesucht, Respekt, Martin.
Danke, danke.
Und Kartenzahlung ist auch fast überall.
Ja, richtig, dann hat man richtig sorgenfrei. Hatten wir überhaupt lokales Geld? Nee, oder hatten wir doch gar nicht?
Ich glaube, wir hatten doch am letzten Abend bei so einer lokalen Familie gespeist. Ich glaube, die musstest du
In Euro habe ich die bezahlt.
In Euro dann.
Oh, genau, richtig. Ja, aber wir haben, glaube ich, auch da nicht notwendig, war da nicht notwendig, jetzt Geld zu tauschen. Doch, einige hatten aus der Gruppe getauscht und wir brauchten auch tatsächlich lokales Geld, aber nur für die Toiletten unterwegs.
Okay, ja.
Ja. Sonst ging alles per Karte.
Richtig. Sehr angenehm. Ja. Ansonsten der, ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da irgendwo abgezockt oder betrogen wurden. Das hat man ja in manchen Ländern so.
Ja.
Daher.
Ach, du meinst, ich
das ganz gut.
Nicht so wie vorher in Istanbul, wo wir für 50 Euro in die Hagia Sophia und andere Sehenswürdigkeiten. Also, liebe Zuhörer, also der neue Touristenpreis ist immer bei uns jetzt witzigerweise, wo wir sagen, 50 Euro Eintritt für alles. Hatte ich jetzt übrigens in Simbabwe, ich war ja vorhin in Namibia, war ich ja in Simbabwe an den Victoria-Wasserfällen und rate mal, was war der Eintrittspreis für Touristen?
Auch 50 Euro.
Auch 50 Euro, genau. Für einen Wasserfall. Also kann man machen.
Schon happig.
Ja. Richtig. Nein. Naja. Aber auch die Hagia Sophia, um das mal vorweg zu wählen, auch die lohnte sich. Also muss man mal gesehen haben.
Ja, aber einmal reicht da wahrscheinlich auch, oder?
Richtig, genau.
Gut.
Schön. Also Armee merken, besuchen und wenn ihr Fragen habt, gerne melden.
Genau, aber kommen wir jetzt mal zum
historischer Hotspot.
Ah, danke. Ah. Wir haben es schon angeteasert, also mich hat ja gecatcht, und zwar auch der Hauptgrund für mich der Reise, der Besuch des sogenannten ROT-54, das radiooptische Teleskop, liegt, wie lange sind wir gefahren? Eine Stunde, anderthalb Stunden von Jerewan entfernt, nordöstlich. Wieder im Bergland und es ist ein verlassenes sowjetisches radiooptisches Teleskop, also nicht bloß das Teleskop, sondern auch mit den entsprechenden Gebäuden der Wissenschaftler und Techniker. Und das war so der Hauptgrund für mich, dorthin zu reisen. 54 Meter im Durchmesser, gebaut irgendwie 75 bis 85 und dann auch noch eine Zeit lang nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nachbetrieben als Pächter neu gegründeten Armenien. Und dieses Teleskop, also ihr werdet auch Bilder wieder sehen bei uns im Blog-Eintrag dazu, war mein Hauptgrund, weil das so ein riesengroßer Lost Place mitten in den Bergen. Das Teleskop ist nicht freistehend wie das Teleskop in Effelsberg in Deutschland, sondern halt eingelassen wie dieses Teleskop, wie heißt es in Südamerika, Arecibo oder wie sowas?
Ja, Arecibo, das ist ja eingestürzt.
Ne? Genau, ist eingestürzt, aber auch eingelassen im Boden, quasi im Gelände. Und auch das ROT-54 in Armenien ist auch quasi in der Landschaft, also steht nicht frei und ist nicht frei schwenkbar, sondern steht mitten in so einer Talsenke und ist imposant. Wie gesagt, genutzt bis 91 und heute hat man, wie viele Gebäude hatten wir? Also eine Handvoll Gebäude, die man noch besichtigen kann. Gibt diesen Kontrollraum mit so einem ganz tollen Wandbild an der Seite. Gibt die alten, wie sagt man dazu? Apparate? Nee, Kontrollschränke.
Pulte,
ja, genau. Das wirkt irgendwie surreal aus der Zeit gefallen. Und das war ein schönes Motiv, weil wir auch an dem Tag wieder schönstes Wetter hatten mit blauem Himmel, mit tollem Licht, Schattenspielen. Das war so mein Grund, nach Armenien zu reisen. Aber ich würde sagen, auch alle anderen Geschichts- und Fans, Landschaftsfans kommen in Armenien auf seine Kosten. Wie ging es dir, das ROT-54?
Ja, das war natürlich auch der Grund. Ne? Das ist das Erste, was einem da in den Sinn kommt. Das ist ja auch ganz faszinierend, wenn man die Fotos betrachtet und ja, dadurch, dass das ganze Gelände ja auch noch bewacht wird und man sich, ich glaube, wenn du individuell unterwegs bist, musst du dich da auch vorher anmelden und auch vorab irgendwie bezahlen, was ich so sah. Dadurch ist es ja auch noch einigermaßen gut erhalten. Also ich meine, allein wie glänzend diese Platten da noch sind.
Ja.
In diesem Observatorium. Ich glaube nicht, dass es gemacht wird. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Das ist aus einer ganz spannenden Mischung, glaube ich, hergestellt. Das wurde dann auch irgendwie manuell alles poliert und darüber steht das wahrscheinlich die Jahrzehnte noch.
Ja.
Aber es ist tatsächlich, ja, so Endzeitstimmung pur, könnte auch aus Fallout sein, oder?
Richtig, genau, ja. Schöner Ort. Muss ich der Redaktion gleich mal mailen, dass wenn sie Fragen haben, wo man die dritte Staffel drehen kann, können sie sich gerne an mich wenden. Da wir ja schon oftmals gemerkt haben, dass bei Fallout, das ist für alle, die es nicht kennen, ist eine Serie auf Amazon Prime. Die läuft jetzt gerade wieder, seit Weihnachten läuft die zweite Staffel. Und sie spielt an vielen, vielen, vielen Lost Places Orten quer durch die Welt. Also würde auch das ROT 54 wunderbar dahin passen.
Das stimmt. Ja. Mit dir als Location Scout.
Richtig, richtig.
Ja, nee, aber alleine dafür hat sich das gelohnt, aber das Restliche drumherum, ich fand das auch sehr, sehr angenehm. Wir haben auch die lokalen Spirituosen testen dürfen. Ja, also wenn ihr die Chance habt, schaut euch mal Arminia
an. Richtig. Also unbedingt ROT, alle Lost Places Fans, ROT 54 mit einbauen. Da muss man mit einem Tagesausflug planen. Und sonst fürs Land reichen 5 bis 7 Tage maximal aus. Ne? Also so viel mehr braucht man auch nicht. Entweder bleibt man in Jerewan und macht dann sternförmig Ausflüge. Oder man macht, so wie wir, eine kleine Rundreise. Wir waren, wie gesagt, noch in Chermuk, diesem alten Sanatoriumsort mit heilenden Quellen aus der Sowjet-Ära, was jetzt wieder ein bisschen entdeckt wird und wieder belebt wird. Den Sewansee, habt ihr schon erwähnt, kann man mit einbauen. Also es gibt viel zu entdecken. Eine Woche reicht aber aus für das eine Land. Ja. Schön.
Das stimmt, ja.
Bilder werdet ihr, wie gesagt, wieder in den Blog-Eintrag zu unserer schönen Folge sehen können.
Martin.
Kai, weiter geht's.
Ich kann mich gar nicht an Desserts in Armenien erinnern. Da gab es jetzt keine großen Highlights, oder?
Das Essen kulinarisch, ich überlege gerade.
Also es war ja deftig, oder?
Aber genau. Aber halt vorneweg mit diesem Fladenbrot, Gemüse, Kräutermix. Aber hinten raus, doch, da hatten wir, gab es nicht doch dieses...
Also einen guten Borscht hatte ich noch gegessen. Ja, aber...
Nee, also genau, wir müssten auch mal so ein Dessert-Ranking machen der Reiseländer.
Vielleicht sollten wir da mal eine Top 3 der Desserts der Welt
haben. Genau, aber jetzt, wo du sagst, doch hatten wir da nicht irgendwie sowas Richtung eher in die türkische Küche, so mit Baklava und so, hatten wir da nicht irgendwas mit Sahne? Nee, keine Ahnung.
Ach, also da blieb uns nichts
in Erinnerung.
Genau. Haben in Erinnerung geblieben.
Richtig.
Ja. Ja. Du, ansonsten, was gibt es an Neuigkeiten? Ich habe gehört, Emirates gibt es jetzt Gerüchte, dass die jetzt vielleicht ab Berlin abfliegen.
Richtig, aber erstmal brauchen wir noch einen Jingle dazu.
Ach, verdammt.
Reisenews der Woche.
Genau. Reisenews. Wir müssen vielleicht auch mal im nächsten Jahr neue Jingles machen. Also das ist nur ein Gerücht, was jetzt, glaube ich, durch die Lokalpresse hier in Berlin ging. Lufthansa und die Bundesregierung sperren sich ja ein bisschen dagegen, glaube ich, dass sie auch Emirates hier die Lande- und Startrechte geben wollen. Ja, aber wäre richtig. Natürlich auch spannend, wenn man aus Berlin weiter in die Welt fliegen möchte.
Ja, richtig, hatte ich auch gelesen. Da freut man sich ja eher, dass man den Knoten nutzen kann, ne? Dass man dann von dort weiter nach Asien kommt, also nicht unbedingt nur die Destination an sich, sondern dass man von dort hin...
Richtig, korrekt.
Richtig, ja.
Das sind ja diese Verteiler, eben wie mit Turkish Airlines ab Istanbul in die weite Welt oder mit Lufthansa ab Frankfurt.
Hast du Zahlen gefunden? Hat der Flughafen schon vermeldet, wie viel Besucher es in diesem Jahr, oder nicht Besucher ist falsch, Passagiere es in diesem Jahr gab? Also ob es ein Wachstum gibt im Vergleich zur Pandemie oder wie ist das?
Du stellst Fragen. So aus dem Stegreif weiß ich es nicht. Ich glaube, wir sind immer noch nicht auf dem Niveau, wo Berlin vor der Pandemie war. Mhm. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal, dass Berlin jetzt auch nicht mehr so interessant für Touristen tatsächlich ist.
Ja, leider.
Ja, aber aktuelle Zahlen wird es wahrscheinlich erst im Januar geben, oder? Wie das Jahr.
Wahrscheinlich, genau. Ja, mehr so schnell finde ich jetzt auch nichts. Reichen wir nach. Also ich lese bloß hier, dass für die ersten 11 Monate 2025 24 Millionen Passagiere da waren und dass es einen leichten Anstieg gab, aber weiter rein gehen die Zahlen nicht jetzt im Vergleich. Doch zu 23 ist es 10% mehr, schreiben sie. Aber jetzt habe ich jetzt noch keinen Vergleich entdeckt zu den Zahlen vor der Pandemie.
Ja, schauen wir mal. Also spannend finde ich auf jeden Fall. Ich mag Berlin immer noch, den Flughafen, auch wenn viele meckern. Ich bin ja heute Nacht...
So geht's mir auch, ja.
Heute Nacht wiedergekommen, irgendwie 22.30 Uhr gelandet. Das Gepäck war ich 10 Minuten später schon auf dem Band und ich konnte raus. Ja. Also auch da hatte ich nur einmal, glaube ich, längere Wartezeiten. Ja, die Security haben sie jetzt ja auch weitestgehend umgebaut, dass sie eben diese Scanner eingebaut haben, wo man auch Laptop-Devices
und richtig,
genau, drin lassen kann. Tolle Geschichte.
Ja. Da habe ich aber noch nicht, also da geht es mir auch, im Schnitt habe ich zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde gewartet immer auf mein Gepäck am BER und ich habe noch keine Systematik rausgefunden. Ich habe ja immer viel Technik dabei, von Laptop, diverse Kameras, Objektive, Powerbank. Achso, da haben wir gleich noch da habe ich noch gleich was. Powerbank, manchmal läuft es durch und ich kann den Rucksack gleich wieder nehmen und ab in den wo auch immer Lounge, Duty Free Bereich, und manchmal wird's auf das Band chauffiert und ich muss dann, oder wird's nochmal nachkontrolliert. Also da fand ich noch keine Systematik, bei welchen Sachen das eher nochmal draußen landet. Wahrscheinlich ist es abhängig vom Mitarbeiter, der dort den Apparat bedient und dann irgendwas nicht interpretieren kann.
Wahrscheinlich, genau.
Ja. Und ich habe jetzt, deshalb kam ich gerade drauf, beim Stichwort Powerbank für alle Zuhörer, immer mehr Airlines verbieten nicht bloß die Powerbanks, sondern wollen jetzt auch, wie bei Discover Airline, wollen jetzt auch, dass du die nicht benutzt während des Fluges, und sie wollen aber, wenn du es bei hast, dass die Powerbank unter ständiger Aufsicht von dir zu behalten ist, sodass, falls irgendwas passiert, du sofort agieren kannst.
In der Tat, genau, du hast jetzt immer die Regelung, wenn du eine Powerbank nutzt, immer unter Beaufsichtigung, dann darfst du auch dein Handy laden damit.
Nee, bei Discover nicht mehr. Du darfst sie sogar nicht mehr laden, sondern darfst sie zwar mitnehmen, darfst aber nicht benutzen.
Ist ja noch irrer.
Richtig,
genau. Und dann gibt es Fluggesellschaften, da heißt es, du darfst deine Powerbank nicht laden.
Ja.
Ja gut, macht man eh selten. Aber ja, anscheinend gab's da einige Zwischenfälle. Spannendes. Genau, gestern, wie gesagt, bin ich in Berlin gelandet. Das war ganz spannend, der Landeanflug. Auf einmal hieß es so, ihr müsst alle Devices ausmachen. Flugmodus reicht nicht, bitte jegliche Elektronik ausmachen. Handys komplett aus, Laptops, Tablets, alles komplett deaktivieren.
Was? Okay, das hatte ich noch nie gehabt.
Also es war wohl nebelig hier und der musste halt so ein ILS, so eine automatisierte Landung durchführen.
Okay.
Und da sind die lieber, da gibt es wohl verschiedene Stufen. Ich habe mich natürlich in der Folge gleich belesen, weil ich das so auch noch nie hatte.
Ja.
Und bei ganz wenig Sichtweite schreiben wohl manche Airlines vor, dass tatsächlich alles deaktiviert werden muss.
Ja.
Um jeglichen Einfluss auf irgendwelche Werte zu verhindern. Naja, sorgt für Verwirrung.
Genau. Passend dazu schlug neulich bei mir die Meldung auf, dass Garmin hat für die King Air, ist so eine kleine Maschine für wenig Passagiere, neulich gemeldet, dass die haben so ein Auto, so Notfall-Autopiloten. Und neulich hat dieser Garmin-Autopilot, Autoland, die King Air-Maschine vollautomatisiert gelandet. Also war für mich auch neu, dass es nicht bloß Autopiloten gibt, die den Kurs halten, sondern auch in einem Notfall, wenn der Pilot aus welchen Gründen auch immer gerade nicht landen kann, dass der Garmin-Notfall-Autopilot auch eine Maschine landen kann. Fand ich irgendwie spannend, wie weit die Systeme schon inzwischen sind.
Das stimmt, ja.
Ja. Toll. Mit wem bist du geflogen gestern?
Zurück? Na, ich mache ja momentan so eine Challenge von Lufthansa, dass ich mit verschiedensten Airlines der Lufthansa-Gruppe fliege. Mhm. Ich bin von Palma nach Zürich mit Swiss geflogen und von Swiss nach Berlin mit Eurowings.
Ah, okay.
Genau.
Nee, kam mir auch noch nie unter. Schön.
Ja.
Haben wir sonst noch News, was Berlin angeht? Nö, Mir nichts bekannt. Ach,
ja, wir sind sehr Berlin-lastig, oder?
Ja, leider. Aber bleibt halt nicht aus. Wenn das halt hier unsere Basis ist, dann ist es, wie es ist.
Ja, du, wir können mal kurz, das ist jetzt schon ein bisschen älter. TripAdvisor hat gesagt hier, das sind die besten Top-Destinations auf der Welt.
Oh.
Ja, auf Platz 1 London. Da warst du auch schon mal, oder?
Na klar, letztem Jahr im Herbst. Hat mich, also davor wieder irgendwie 10 Jahre her, hat mich wieder abgeholt, ist wirklich eine Metropole, nicht so wie Berlin. Aber ich finde, so alle paar Jahre reicht es für mich aus.
Also ja, es ist halt eine Stadt. Stadt.
Richtig, genau.
Eben. Ja. Platz 2, Bali.
Bali, ja, oh, okay.
Indonesien,
war ich noch es, nie. Genau, gibt es so eine vage Idee bei mir. Lass dich überraschen.
Da bin ich aber gespannt. Auf Platz 3, Dubai.
Oh, und holt mich irgendwie gar nicht ab. Also irgendwie...
Ja, das ist halt auch wieder für mich eher... War ich tatsächlich schon mal, ist halt im Winter warm, aber ist halt auch eher Stadt oder Mall oder wie auch immer. Und dann natürlich, von da geht's weiter in die Welt. Das ist jetzt nichts, wo du eine Woche bleiben möchtest.
Genau.
Ja. Platz 4, Sizilien.
Oh.
Warst du schon mal? Ich glaube, in Catania war ich mal 2... Nächte oder sowas.
Da gibt's, da war ich mal eine Woche. Ein tolles Ziel. Die Reise war irgendwie Anfang März. Wir hatten schon frühlingshaftes Wetter mit 20, 25 Grad. Und da gibt es einen riesengroßen Lost Place, eine alte, verlassene US-Airbase.
Na toll, jetzt kriege ich Lust, nach Sizilien zu fliegen.
Richtig, richtig. Also es gibt noch 2, 3 andere Ziele. Es gibt so eine schöne Gruft oben im Norden bei Palermo. Also ist auch ein spannendes Ziel, Sizilien. Aber hätte ich nicht gedacht, dass es bei TripAdvisor in die Top 5 schafft.
Ja, und Top 5 Paris.
Ui, okay. Na, ja, muss man auch mögen.
War ich auch noch auf dem Flughafen.
Ja, immer.
ja, gut. Dann nochmal im Schnelldurchlauf. Rom, Hanoi, Marrakesch, Kreta und Bangkok.
Also sehr städtelastig, oder? Also geht's da um Städtereisen oder ist es generell?
Nö, es ist ja generell Top-Destination, keine Ahnung. Ja.
Wer weiß.
Trending, Osaka,
ob die sich da einkaufen können, die Städte?
Ja, oder ob das hier die TripAdvisor, ich weiß nicht, nutzt du TripAdvisor? Ich eigentlich nicht, ist eher so ein Amerikaner.
Ja, nee, eigentlich gar nicht.
Das ist auch durch.
Ja. Und inzwischen werden mir auch alle Portale zu groß. Also zu groß im Sinne von, da wird man erschlagen von einem Angebot und weiß am Ende gar nicht, was man da zuerst buchen soll, weil es da zu viele Angebote gibt. Also ich würde mich eher über was freuen, was so ein bisschen, wie sagt man, kuratiert oder redaktionell betreut werden würde.
Ja. Na.
Punkt. Ausrufezeichen.
Ja, das fehlt noch.
Ja.
Ja, du, deine erste Reise in 2026.
Wohin geht's? Meine erste Reise wird gehen jetzt Mitte Februar einmal quer durch Lappland. Darauf freue ich mich schon sehr, wobei ich die Tour jetzt aber leider ein bisschen umbauen muss, weil, also die Reise startet in Luleå, das ist am Botnischen Meerbusen in Schweden. Also Ausläufer der Ostsee oben links quasi und führt dann einmal quer erst durch Schweden, dann durch Norwegen mit tollen Stationen in Lappland, mit Snowmobil, Hundeschlitten, Polarlichtern hoffentlich satt, bis nach Tromsø in Norwegen. Aber Norwegen muss ich jetzt ein bisschen umbauen, da es ein neues Gesetz gibt zur Beförderung von Passagieren. Also früher gab es immer Ausnahmen, dass man bis zu 8 Personen touristisch unterwegs sein durfte. Aber jetzt gelten quasi auch diese Kleinanbieter also ich müsste theoretisch für Norwegen jetzt in jeder Region, in der ich unterwegs sein möchte, einen Taxischein machen.
Oh Gott.
Genau. Und dadurch kann man, also man kann noch mit Leuten wegfahren, mit 2 Gästen quasi, also mit Ausnahme ist
VIP-Tours.
Richtig, aber mit einem Kleinbus fällt Norwegen jetzt quasi aus oder man findet einen lokalen Anbieter, wo man die Dienstleistung einkauft, aber dann hast du wieder einen Fahrer, der bezahlt werden muss, unterkunftsmäßig. Und Norwegen ist ja generell teuer, sodass ich mein Programm noch mehr umstellen werde auf, so wie mein Lofoten-Programm ja auch ist, mit lokalen Akteuren.
Ja. Ja. Verständlich.
Ja. Und deine Reise, du musst die Challenge gilt, 3 Monate hast du gesagt?
Ach so, richtig, kurz zum Hintergrund. Die Challenge ist, hatte ich in der Miles & More App, die hat nicht jeder. Man kann 100.000 Punkte bekommen, wenn man mit 7 unterschiedlichen Airlines der Lufthansa Group fliegt.
Okay.
Und jetzt, wie ihr das schon gehört habt, meine Reise nach Mallorca hatte ich mit 4 unterschiedlichen Airlines gemacht. Jetzt fehlen mir halt noch 3. Da will ich mir noch irgendwas ausgucken, dass ich vielleicht mit Brussels Airline mal nach Brüssel fliege.
Ja.
Und von da weiter nach Italien mit ITA Airways, um dann irgendwie mit Air Dolomiti wieder nach Deutschland fliege, genau, oder sowas.
Sehr gut.
Ja. Schön. Aber das ist noch nicht weiter geplant. Dann steht bei uns gemeinsam ja womöglich eine Reise nach Kairo noch an.
Hey, ja. Ich habe alles gebucht. Also nicht womöglich, Hotels sind bei mir safe, also Flug ist safe, Hotels sind safe.
Ja, guck mal, Flug habe ich gebucht, Hotel muss ich noch buchen.
Genau.
Aha. Genau, aber mehr habe ich auch noch nicht geplant.
Okay. Ja. Also kann ich noch ein paar Ideen einspeisen für dieses Jahr, fürs nächste Jahr, genau.
Gerne.
Schön. Ja,
Martin, dann
kommt.
Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als unseren Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
Ja.
Vielleicht sind die ja unterwegs.
Und hören uns dann bei der Heimfahrt nach Hause, genau, richtig.
Ja, genau.
Ja, so geht es mir auch, aber nicht bloß unseren Zuhörern und Zuhörern, sondern auch dir, Kai, vielen Dank für deine Zeit und stete Unterstützung und tolle Reisebegleitung. Das ist eigentlich sehr, dass wir gerne gemeinsam unterwegs sind. Aber trotzdem kann man ja auch Dankbarkeit mal äußern.
Ja,
dass wir da nicht bloß gemeinsam unterwegs sind, auch sondern dass dieses schöne Podcast-Format mit Leben füllen.
Eben, das wird ja nächstes Jahr weitergehen.
Richtig, wöchentlich hatten wir gesagt jetzt, ne?
So.
Keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir versuchen euch monatlich mit tollen Themen zu versorgen. Und auch es gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, Hinweise, Sorgen oder auch mal die Hosts treffen wollt, schreibt uns einfach eine Mail. Meldet euch, wir sind da.
Oder unterwegs. Genau. Die Bilder zur Sendung, das Transkript, wie immer auf unserer Webseite, ein Tag wie kein anderer. Und ja, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, viel Spaß.
Danke, bis dahin. Macht's
tschüss. Gut. Tschüss.